Morgen mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Wunderschön. Liebe Geschwister, einige von euch erinnern sich noch an die 80er, einige von euch, nicht alle. Einige von euch erinnern sich noch an die 80er und 90er Jahre. Ich bin Jahrgang 72, für mich waren die 90er also quasi gestern. Aber in den 80ern war auch eine interessante Zeit, die ich schon bewusst wahrgenommen habe, steckte das Kabelfernsehen noch in den Kinderschuhen. Satellitenfernsehen gab es, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls nicht in Deutschland. Die Jüngeren müssen jetzt ihre Fantasie strapazieren. Bis ich etwa 14 Jahre alt war, hatte meine Umgebung und ich lediglich 3 Fernsehsender zur Auswahl. Deshalb bekam ich auch nur am Rande mit, dass es in den USA zu dieser Zeit extrem erfolgreiche Prediger gab, die durch das Fernsehen ein Millionenpublikum erreichten. An und für sich ja nicht schlecht. Vielleicht können wir uns das erste Bild einmal anschauen. Eines der erfolgreichsten Prediger-Ehepaare seht ihr hier, Jim und Tammy Becker oder Baker, ich weiß nicht genau, die ein ganzes Medienimperium geleitet haben. Es nannte sich PTL, Praise the Lord. Es gab christliche Fernsehsendungen, Predigten, christliche Unterhaltungssendungen. Und durch Spenden war das möglich, all das über Satellit in die Fernsehzimmer Amerikas und darüber hinaus zu senden. Vielleicht schauen wir uns nochmal das andere Bild an. Das sind die beiden, die haben mit Puppen angefangen. Haben sich in der Bibelschule getroffen, Kindersendung gemacht, ja an sich alles nicht schlecht. Aber es ging noch weiter. Über diesen Fernsehsender hinaus gab es dann noch einen christlichen Themenpark, Heritage USA, ein riesiges Vergnügungszentrum mit Schwimmbad, Zugfahrten, einem Amphitheater, das in Jerusalem, also Jerusalem Amphitheater oder so ähnlich, und sogar einen Nachbau des Raumes, in den Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, den Upper Room. Vielleicht können wir ein Bild weitermachen, da sehen wir ein paar Bilder davon. Das Interessante ist, was ich nicht wusste, dass in den 80er Jahren dieser Vergnügungspark, der Park nach Disney World und Disneyland, der am zweitmeistbesuchteste Park der Vereinigten Staaten war. Ja, was kann man sagen? Stark eigentlich. Jim Becker hat mit seinen Predigten und mit Aktionen die Menschen erreicht. Und machen wir uns nichts vor, der Erfolg hat ihm ja recht gegeben. Oder? Wenn man jetzt einen genauen Blick darauf wirft, was Jim Becker, unser erfolgreicher Prediger, und etliche seiner damals ebenfalls sehr erfolgreichen Mitprediger, die sich alle untereinander nicht mochten, aber das ist eine andere Geschichte, dann stößt man sehr schnell auf das Wort Wohlstandsevangelium, Prosperity Gospel, Wohlstandsevangelium. Ein Prediger hat den griffigen Satz vertreten, you can't lose with the stuff I use. Mit dem Zeug, was ich benutze, kannst du nicht verlieren. Das war Reverend Ike. Der Kern der Botschaft des Wohlstandsevangeliums ist folgender. Gott will, dass es uns Christen auch schon in dieser Welt körperlich, geistlich und auch finanziell gut geht. Der Fokus liegt, wenn man genau hinguckt, nicht auf Gott, sondern eher auf dem Menschen und seinem Wohlbefinden. Und wenn das nicht so klappt mit dem Finanziellen oder dem Wohlbefinden, dann muss ja irgendwas schief sein. Wenn ihr so neugierig seid wie ich, dann müsstet ihr natürlich auch wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Vielleicht können wir noch 1-2 Bilder weitermachen. Nee, ein zurück reicht schon. Jim Beckers Fernsehsender PTL geriet in finanzielle Schieflage. Er selbst hatte eine Affäre mit einer Prostituierten. Anschließend wurde er wegen Betruges verurteilt und kam 5 Jahre ins Gefängnis. Von dort hat er dann verlauten lassen, dass er zum ersten Mal so richtig die Bibel gelesen hat und nun geläutert ist. Das wäre ja eine schöne Geschichte. Und ich würde das wirklich gerne glauben, wenn er aktuell nicht für sehr hohe Preise haltbare Nahrung in Eimern verkaufen würde. Und Ziel dieser Nahrung ist es, die Gläubigen wohlgenährt durch die Endzeit zu bringen. Ich bin skeptisch. Erfolg, Gesundheit, Wohlstand. Nichts von all dem ist zunächst mal in sich genommen schlecht. Aber es kommt mir ein bisschen absurd vor, das auf diese Weise mit dem Evangelium Jesu Christi zu verknüpfen. Ich würde das auch gerne als Spleen der leicht geschmacksverwirrten 80er Jahre abtun, in denen die Menschen vielleicht für sowas anfälliger waren als für heute. Oder vielleicht doch nicht. Ich habe mal nachgeschaut, welche Prediger im englischsprachigen Raum, in Deutschland passiert ja nicht allzu viel, die populärsten sind. Und da wurde mir auf einer Internetseite, ich glaube auf Platz drei oder vier, folgender Mann vorgeschlagen, Joel Osteen. Können wir einmal weitermachen, bitte? Pastor einer der meistbesuchten Megachurches mit 52.000 Gottesdienstbesuchern in Houston, Texas. Also erstmal, es muss nichts Schlechtes sein, wenn eine Gemeinde sehr, sehr viele Gottesdienstbesucher hat. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ich war doch ein bisschen skeptisch, als ich gesehen habe, welche Art von Botschaft er hat. Buchtitel heißt You Can, You Will, Undeniable Qualities of a Winner. Du kannst, du wirst, unleugnbare Qualitäten eines Gewinners. Oder Think better, live better, a victorious life begins in your mind. Denke besser, lebe besser, ein siegreiches Leben beginnt im Kopf. Was beeindruckt uns? Also mich beeindrucken gewandte Redner, die mich fesseln. Mich beeindrucken Menschen, von denen ich den Eindruck habe, dass die ihr Leben unter den Füßen haben. Für mich oder für uns beginnt allerdings ein Problem, wenn die Form wichtiger wird als der Inhalt. Wie ich schon einmal erwähnt habe in der Predigt, und die Idee kommt nicht von mir, aber ich fand den Vergleich sehr gut, wie ich schon einmal erwähnt habe, ließ man Personen, die Falschgeld erkennen sollten, intensiv die echten Banknoten studieren. Falschgeld ändert sich häufig, aber diese Leute, die das getan haben, wurden zu Experten für das echte Geld. Und denen gelang es dann relativ gut, die Abweichungen an den Fälschungen zu erkennen. Aus diesem Grund schlagen wir jetzt mal, wir können einmal weitermachen, bitte. Die, die es nicht dabei haben, können es lesen. Wir stehen bitte einmal auf für das Wort Gottes und hören auf den Text des zweiten Korintherbriefes, Kapitel 12. Jetzt habe ich einen Teil vergessen, den ich noch kurz sage, aber ich glaube, das schafft ihr mit dem Stehen. Ich gebe mal kurz den Kontext. Paulus ist in der Situation, dass er von Teilen der Gemeinde in Korinth, die er gegründet hat, nicht anerkannt wurde. In der Zeit, in der er weg war, auf anderen Reisen, schreibt er von sogenannten Überaposteln, die einen schweren Eindruck auf die Gemeinde hinterlassen haben. Diese Irrlehrer, die, so Paulus, einen anderen Christus und ein anderes Evangelium gepredigt haben, haben auf ihre menschlichen Vorzüge hingewiesen. Sie haben die Gemeinde in Unfreiheit geführt und wohl auch finanziell ziemlich ausgenommen. Und man lese und staune, aber diese Irrlehrer waren in ihrem Auftreten und in ihrer Redegewandtheit dem Paulus deutlich überlegen. Interessant ist es nun, wie Paulus um das Vertrauen der Korinther wirbt. Jetzt fange ich an. Das Rühmen nützt mir wirklich nichts. Doch will ich auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn kommen. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außerhalb des Leibes gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es, wurde derselbe bis in den dritten Himmel entrückt. Und ich kenne diesen Menschen, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes war, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde ins Paradies entrückt und hörte unaussprechliche Worte, die ein Mensch nicht sagen darf. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, damit mich nicht jemand höher achte, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, meine Kraft. Darum will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dankeschön, wir können uns wieder hinsetzen. Ihr könnt. Der Apostel Paulus beschreibt das Entrückungserlebnis eines Menschen in den dritten Himmel und in das Paradies. Das sind sehr wahrscheinlich seine eigenen Erlebnisse. Aber nun spricht er davon, dass er sich seiner Schwachheiten rühmen möchte. Viele von uns, die aus dem christlichen Elternhaus kommen, sind so sozialisiert, dass wir diese Worte widerspruchslos stehen lassen. Dabei teilt uns Paulus eigentlich was ganz Unglaubliches mit. Im Angesicht von packenden Superpredigern, die seine Gemeinde verwirren, die richtig was hermachen und die Gemeinde bedrohen, da tut er Folgendes. Er rühmt sich seiner Schwachheit. Ich mache mal kurz ein neues Fenster auf. Vor wenigen Wochen hat ein junger Mann, es geht hier nicht um das Inhaltliche, wer recht hat oder nicht, das ist nicht der Punkt. Vor kurzem hat ein junger Mann namens Rezo, der öfter Filme auf YouTube im Internet veröffentlicht, ein Video erstellt, in dem er seine Zuschauer überzeugen will, auf keinen Fall CDU zu wählen. Dieses Video wurde mehrere Millionen Mal angesehen. Meinungsforscher sagen, dass das Video dieses jungen Mannes die Wahl spürbar beeinflusst hat. Und die Parteiführung der CDU hat sehr viel Kritik dafür erhalten, dass sie es nicht geschafft hat, auf eine ähnliche, moderne und coole Art und auf eine ähnlich coole und überzeugende Art und Weise darauf zu reagieren. Sie haben stattdessen eine 12-seitige Erwiderung darauf geschrieben. Ihr seht das. Hier auf der einen Seite die beeindruckenden Oberapostel, wie Paulus sie nennt. Und dort Paulus, der gut Briefe schreiben kann, aber der offensichtlich blass in seinem Auftritt ist. Im 2. Korinther 10, Vers 10 steht, die Briefe sind bedeutend und stark, aber die persönliche Anwesenheit ist schwach und die Rede ist unbedeutend. Und jetzt, da doch klar ist, worauf die Korinther eigentlich stehen, nämlich auf starke, redegewandte Leute, da rühmt sich Paulus seiner Schwachheit. Echt jetzt? Paulus, möchte ich sagen, wach auf und riech den Kaffee. Du musst angemessen reagieren. Überleg du, wenn du es selber nicht kannst, dann überleg du, wie du Leute geschickt schulen kannst. Schick da jemanden hin, der ordentlich reden kann und hol die Leute da, wo sie stehen. Und Paulus macht das nicht. Er sagt ganz klar, dass er das Spiel nicht mitspielt. Paulus spricht zwar von hohen Offenbarungen, die er empfangen durfte, aber er beschreibt auch, wie er leidet. Ich schätze mal, Generationen von Bibellesern haben sich vermutlich schon Gedanken gemacht, was denn jetzt dieser Stachel im Fleisch sein könnte. Eigentlich ist es aber die Begründung für diese schwere Last, die Paulus tragen muss, die aufhorchen lässt, damit ich mich nicht überhebe. Gott lässt zu, dass Paulus leidet, damit er bewahrt bleibt. Das bedeutet, dass der große Apostel Paulus ganz klar wusste, dass er nichts anderes ist als ein begnadeter Sünder, der zur Sünde fähig ist. Und Gott spricht zu Paulus die Worte, die ebenfalls Generationen von Christen Ermutigung, aber auch Anstoß waren und immer noch sind. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und was bedeutet das eigentlich? Wir rufen Gott und den Menschen unser stolzes Ich kann entgegen. Ich kann mich optimieren, ich habe Begabung, die kann ich einsetzen, ich kann. Ich kann nachdenken, Strategien, Konzepte, Strukturen entwickeln, die Gottes Sieg vorantreiben, ich kann. Und das Dramatische ist, es funktioniert vielleicht sogar. Die Korinther waren sehr beeindruckt, Neudeutsche würde man sagen, voll geflasht von den irrlehrenden Oberaposteln. Die hatten es drauf, die konnten es. Jim und Tammy Becker zu ihrer Zeit, unser Pastoren-Ehepaar mit dem christlichen Vergnügungspark, die konnten es, eine ganze Zeit lang jedenfalls. In guter Absicht mit gespannten Oberkiefer rufen wir unser Ich kann und merken es oft gar nicht, dass wir von Gott nicht die Antwort, dann mach mal, hören. Wir wollen Gott und die Menschen, in meinem Fall gerne auch mal in umgekehrter Reihenfolge, durch eine hohe Aktivität, durch eine hohe Moralität oder eine hohe Spiritualität beeindrucken. Manchmal wünschen wir uns auch eine gesunde Mischkalkulation. Wir rufen, ich kann und denken, dass Gott uns antwortet, ich auch. Und dann machen wir halbe-halbe oder 60-30, je nachdem. Und häufig stellen wir dann fest, dass wir frustriert und kaputt sind. Und das können wir dann nicht mal richtig zugeben, weil wir doch dabei waren, Gott und die Menschen von unserem Ich kann zu überzeugen. Paulus hört Gottes Stimme klar. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott wartet nicht auf unser Ich kann. Gott wartet darauf, dass wir die weiße Fahne hissen. Gott wartet auf unser Ich kann nicht, mach du. Und Gott wartet auf unsere Bankrotterklärung. Was soll das bedeuten? Ich gebe vor Gott und auch vor den Menschen meine Kaputtheit zu. Ich gebe zu, dass ich auf dem Grund meines Herzens, vielleicht ist es bei euch anders, aber ich glaube nicht, die wüstesten Leidenschaften, Neid, Zorn, Geltungssucht, Lieblosigkeit und was der schlimmen Dinge mehr sind, befinden. Ich bekenne Gott, dass ich schwach bin. Und dann schauen wir genau auf den Text, sagt uns Gott etwas zu. Meine Kraft, meine ist in den Schwachen mächtig. Seine Kraft. Uns wird hier nichts davon berichtet, dass Gott die Kraft des Paulus stärkt. Hier ist die Rede von der Kraft Gottes. Ich zitiere hier mal den Bibelschullehrer Hans-Peter Rohrer: Gott will nicht den alten Menschen kräftiger machen, er will unsere Kraft sein. Er will unsere Freude sein. Er will unser Trost sein. Möglicherweise, und ich habe jetzt nicht den Anspruch für alles Leid, zu erklären, aber möglicherweise erleben ich oder du, erleben oder erlebten ich oder du finstere Zeiten, Traurigkeiten, Gesundheitsprobleme, Beziehungsprobleme, schwierige Zeiten im Beruf, schwierige Zeiten ohne Beruf. Weil Gott möchte, dass wir den Satz, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, hören. Paulus, so scheint es, stellt alles auf den Kopf. Statt Schwäche abzustreiten oder wenigstens zu beklagen, rühmt er sich seiner Schwäche. Vielleicht ist es das, was Martin Luther einmal mit getroste Verzweiflung an mir selbst beschreibt. Und Paulus geht noch weiter. Paulus redet von Misshandlung, von Nöten, von Ängsten und von Verfolgung, die er erduldet. Und uns muss jetzt an der Stelle klar sein, dass Paulus von Tarsus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit all das nicht erlebt hätte, wenn er sein Leben nicht dem Mann aus Nazareth ausgeliefert hätte. Und ich frage mich manchmal, was er wohl über die unglaublich vielen Bücher sagen würde, die einem erklären, dass Christen einen Anspruch auf Leben in Gesundheit, Wohlstand und geistlichen Hocherlebnissen haben. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir bekennen, dass wir vor Gott pleite sind, dann kann Gott mit uns oder besser in uns anfangen. Wenn wir unsere natürlichen und unsere geistlichen Gaben als das sehen, was sie sind, nämlich Gaben, Geschenke, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, dann kann Gott uns gebrauchen. Vielleicht sehen wir einmal auf das Bild, einmal weitermachen bitte. Einmal auf das Bild des Vaters, der mit seinem Sohn den Rasen mäht. Vielleicht glaubt der Sohn, dass er den Rasen mäht. Aber wir wissen, dahinter steht der Vater. Und jetzt schauen wir mal, es gibt Strömungen im christlichen Bereich, die die Position vertreten, dass die Gemeinden von erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen lernen sollten. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht in Bausch und Bogen verurteilen. Es macht mit Sicherheit Sinn, dass jemand die Gemeindefinanzen leitet, der mehr von Finanzen versteht als ich. Meine Frau lächelt jetzt. Aber denken wir mal weiter. Wenn wir uns an Wirtschaftsunternehmen, an menschlichen Konzepten orientieren, wir entwickeln Marketingstrategien, wir erstellen Machbarkeitsstudien, Feasibility Studies, Machbarkeitsstudien und wir versuchen, unser Angebot am Markt auszurichten. Und dann sind wir vielleicht noch erfolgreich damit. Liegt da nicht eine zwingende Logik drin? Ich bin skeptisch. Warum? Weil ich gerne aus Prinzip dagegen bin. Bin ich manchmal, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Schauen wir mal auf den Mann aus Nazareth. Gott hätte sich ein Königshaus für seine Geburt aussuchen können. Von dort hätte man seine Geburt verkünden können. Und er hätte gute Beziehungen zu den einflussreichen Schaltstellen der Macht gehabt. Das wäre in unseren Augen logisch gewesen. Es wurde aber kein Königspalast, es wurde ein Stall. Und es wurde, heute würde man sagen, ein verarmtes Teenagerpärchen, die ihn geboren haben, bei denen der Sohn Gottes aufgewachsen ist. Und Jesus hätte sich als seine 12 Apostel, 12 Männer von Macht, Ansehen, rhetorischer Gewandtheit, wirtschaftlicher Kompetenz und charakterlicher Integrität aussuchen können. Es wurden 12 Fischer, normale Menschen mit Schwachheit, schwache Menschen, wie wir in der Bibel erfahren. Und jetzt stellen wir uns mal vor, hätte Jesus heute einem Human Resources Manager, einem Personalplaner, offenbart, mit welchen Menschen er sein Reich bauen will. Ich denke nicht, dass dieser Personalplaner in die Hände geklatscht hätte, vor Begeisterung. Schauen wir mal, was im 1. Korinther 1,26 steht. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht viele Edel sind berufen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du nicht weise, nicht edel, nicht gewaltig bist, dann bist du hier richtig. Es ist ein immer wiederkehrendes Motiv in der Bibel, dass Gott gegen unsere menschliche Weisheit handelt. Was machen wir damit? Wir können bekennen, dass wir schwach sind. Paulus hat das auch getan. Wir können Gott bitten, das Steuerrad zu übernehmen, ihm erlauben, in uns und durch uns zu wirken. Wir erinnern uns noch an den Kolosserbrief. Christus in uns, das Geheimnis der Herrlichkeit. Und dann muss man fairerweise sagen, geht es uns dann immer gut? Nein. Wenn man den zweiten Korintherbrief liest, dann beschreibt Paulus eine ganze Achterbahnfahrt von Gefühlen. Sorge um die Gemeinde, überschwängliche Freude, Trost, Angst, Verzweiflung und wieder Freude. Ich finde in der Bibel nicht das Versprechen, dass wir hier auf der Welt immer glücklich sein sollen. Und doch gibt es Versprechen, die uns Gott gibt. Es gibt uns das Versprechen, dass wir mit ihm versöhnt sind in aller Ewigkeit. Er gibt uns das Versprechen, unsere Freude in allem Leid zu sein. Unser Trost, unser Burg. Wir werden gleich eins meiner Lieblingslieder singen, da kommt vieles darin vor. Es kann nun sein, dass du gar keinen Anfang mit Jesus gemacht hast oder dass der schon so lange her ist, dass du mittlerweile ganz anders unterwegs bist. Du und jeder andere kann in der ganzen Kaputtheit und Schwachheit des Lebens zu Jesus kommen. Jesus verspricht nicht, dass das Leben ohne Leid und Stürme abläuft, aber er verspricht, dass er das Leben ist. Er will unser Trost sein, er will unsere Kraft sein, er will unsere Freude sein und noch mehr. Du kannst zu ihm kommen, wie der Mensch, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Total pleite vor Gott, im Bewusstsein von Hilflosigkeit und Schwachheit. Du kannst ihn darum bitten, dein Leben zu übernehmen. Und Jesus hat versprochen, wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Amen.